von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, der Predigttext wurde schon verlesen, aber ich denke, ich lese noch einmal nach der Luther-Übersetzung. Also, erster Petrusbrief, erstes Kapitel, die Verse 3 bis 5. Bei Heinrich Kemner war es immer üblich, dass man aufsteht vor dem Wort Gottes. Eine gute Übung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel, für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. So, das Thema wurde ja nun schon mehrmals genannt in diesem Gottesdienst. Wir wollen uns mit der christlichen Hoffnung beschäftigen, heute an diesem Volkstrauertag, der, wenn man diesen Predigttext auf sich wirken lässt, lieber Volkshoffnungstag heißen könnte, sollte, müsste, dürfte. Eine Versicherungsgesellschaft hat vor ein paar Jahren eine Untersuchung angestellt, eine Erhebung. Und da wurden viele alte Menschen befragt. Und das Ziel dieser Untersuchung, dieser Erhebung war herauszufinden, wie es mit der Lebenserwartung steht und gleichzeitig mit der inneren Verfassung. Und da wurden den alten Menschen viele Fragen vorgelegt. Und die Auswertung ergab, dass alle diejenigen, die noch Ziele vor Augen hatten, die noch etwas anpacken wollten, noch etwas erreichen wollten, anders gesagt, die noch Hoffnung hatten, eine deutlich höhere Lebenserwartung haben, als die, die mit ihrem Leben schon abgeschlossen haben, die nicht mehr nach vorn blicken, die nur noch rückwärts blicken. Und wir sehen an dieser Erhebung, die natürlich ganz finanzielle Gründe hatte, dass doch die Hoffnung ein starkes Lebenselixier ist. Und so wollen wir uns jetzt mal ganz persönlich fragen, wie steht es denn überhaupt mit unserer eigenen Hoffnung? Hört die auf am Grab oder geht die weiter? Meine Frau hat sich angewöhnt, unsere Walsroder Zeitung immer wieder mal nach den Traueranzeigen durchzusehen. Und sie sagt, Hoffnungsworte werden immer seltener. Ich muss gestehen, für Traueranzeigen habe ich mich noch nie großartig interessiert. Aber seitdem mir meine Frau das sagte, gucke ich mir das auch öfters an. Und vor einiger Zeit war in einer Ausgabe dieser Zeitung Folgendes. Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen. Habe ich dort eine Bleibe gefunden, lebe ich in euch weiter. Das ist so ein Spruch, den man wahrscheinlich öfters finden kann. Oder, und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben, Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst dich daran erinnern, wie gerne du mit mir gelacht hast. Das ist auch so ein Stück Erinnerung. Aber eben leider nur Erinnerung. Oder: Ich wäre so gerne noch geblieben mit euch vereint, ihr meine Lieben, doch meine Krankheit, die war so schwer, für mich gab es keine Rettung mehr. Dieser Spruch, der macht mich richtig traurig. Keine Rettung. Ist es nicht schlimm, wenn einer das so ausdrückt und noch dazu über das Leben eines Verstorbenen, Hinterbliebenen? Keine Rettung. Wo es doch einen Retter gibt, kann ich das doch nicht mehr so sagen, liebe Brüder und Schwestern. Wie sieht's denn nun bei uns aus? Reicht die Hoffnung nur bis zum Grab oder geht sie darüber hinaus? Wir wollen also über Hoffnung etwas nachdenken heute Vormittag. Gero sagte mir, bloß nicht über 25 Minuten. Das sei eine neue Festlegung. Das habe ich nicht so gern gehört. Aber ich will es mal trotzdem probieren. Also Hoffnung ist ja nun nicht unbedingt was Christliches. Wer die Weltreligionen kennt, der weiß, dass es überall ein Stück Hoffnung gibt. Wir waren vor 20 Jahren, Gero war dabei, in Japan, und die Leute, da gibt es ja nur 1,5% Christen, die haben ja nun ganz andere Hoffnungsvorstellungen und Bilder. Die hoffen, dass sie dann eben nach dem Tod in Form eines Geistes dann weiter existieren. Und sie feiern jedes Mal im August ein großes Ahnengeisterfest, Ubon heißt das. Und die Leute haben uns dort erzählt, wie das funktioniert. Ja, da werden tatsächlich die Ahnengeister erwartet. Und in der Wohnung wird dann entsprechend alles vorbereitet. Die kriegen auch zu essen. Und die Gärten sind mit Lampions geschmückt, damit die auch den Weg finden und sich nicht verirren. Ja, merkwürdige Vorstellung. Als junger Pfarrer, damals in Oberfranken, habe ich öfters natürlich auch im Krematorium dann die Gottesdienste gehalten. In Klammer gesagt, mache ich heute nicht mehr, denn Verbrennung ist was Heidnisches. Das wollen wir uns ruhig mal wieder klar machen. Und da stand in dem Krematorium ein Spruch, den ich erst gar nicht so richtig ernst genommen habe, der aber auch noch ein Stückchen Hoffnung widerspiegelt. Ein Spruch folgendermaßen: Durch die reine Flamme zurück zum All. Durch die reine Flamme zurück zum All. Also da besteht die Hoffnung anscheinend darin, dass der Mensch sich durch die Verbrennung, die Leiche, dann in kleine Partikel, Moleküle auflöst und wieder ins All zurückkehrt. Also, ist das eine christliche Vorstellung? Ich denke wohl mal eher nicht. Ja, das kommt aus dem Hinduismus, diese merkwürdige Vorstellung. Wo es ja noch ganz andere Hoffnungsbilder gibt, dass es eine Wiederverkörperung der Seelen gibt und dass man dann irgendwann mal dann aus dem Karma herauskommen muss. Und ich frage mich, warum ist das überhaupt in den Menschen angelegt, dass sie über das Grab hinausdenken? Und ich bin zu einem Ergebnis gekommen und stelle fest, im Predigerbuch, Kapitel 3, Vers 11, dass Gott selber diese Hoffnung in jedes menschliche Herz hineingelegt hat. Ewigkeit ist in ihre Herzen hineingelegt, heißt es dort. In jedem Menschen, der kann Atheist sein oder sonst was, ist Ewigkeit drin. Denn wir sind Gedanke Gottes und Gott ist ewig. Und wir sind zur Ewigkeit bestimmt und berufen, doch nicht für 70, 80 Jahre. Also hier ist der Grund dafür, dass es überhaupt Hoffnung gibt. Eine Kuh hat keine Hoffnung. Aber der Mensch hat Hoffnung. Wie er die nun füllt, das ist natürlich, steht auf einem anderen Blatt. Und wir sind heute hier als christliche Gemeinde versammelt, um uns die Grundzüge der christlichen Hoffnung mal klar zu machen. Und da will ich nur so ein paar Stichworte uns in Erinnerung rufen, was ja uns ein Stück in das Zentrum der christlichen Hoffnung hineinführen kann. Erstes Stichwort: Der Tod ist nichts Natürliches, was uns die Evolutionisten einreden wollen. Nein, der Tod ist ein Strafhandeln Gottes an der Menschheit. Und dass es in der Paradiesgeschichte heißt, dass Gott dann den Weg zurück verbaut, also sozusagen den Weg zum Lebensbaum, zum Leben selbst verschließt, habe ich früher als Inbegriff der großen Strafe verstanden. Mittlerweile ist mir klar, das ist eine Bewahrungsaktion Gottes. Wenn Adam und Eva als gefallene Menschen, als Sünder, den Lebensbaum neu sich einverleibt hätten, auf diese Weise ewiges Leben als Sünder sich zugefügt und zugeführt hätten, hätten sie sich den Weg zur Erlösung ein für alle Mal verbaut. Ich kann nur sagen, wie gut, dass der sündhafte Mensch kein ewiges Leben hat. Denn das ewige Leben, das kommt von Gott selbst. Und bevor er das einem Menschen geben kann, muss er doch was wegräumen, was dem ewigen Leben entgegensteht. Wir können da nicht als sündhafte, bekleckerte Menschen voller Schuld und voller negativer Gedanken und Ängste in den Himmel kommen. Das geht auf gar keinen Fall. Da muss der Schuldfaktor erst ausgeräumt werden. Wir fragen immer, wenn wir, meine Frau und ich, wir sind ja seit langer Zeit in der Eheberatung tätig, wenn dann ein Paar kommt, die nicht mehr zurechtkommen miteinander, fragen wir immer, wie sieht's mit der Schuld aus? Was sie sich alles schon angetan, zugefügt haben in ihrem Eheleben, ist denn das schon mal weggeräumt? Und viele sagen, was meinen Sie damit, weggeräumt? Ich sage, das muss doch in die Vergebung. Weg damit, in die tiefsten Tiefen des Meeres. Haben Sie schon mal gebeichtet, das einfach mal vor Gott ausgesprochen? Und wenn nicht, dann machen wir es sofort. Und dann spreche ich die Vergebung Gottes zu. Ist das nicht wunderbar? Und dann ist die Schuld weg. Und Jesus Christus hat es doch verbürgt. So ist es. Sie ist weg. Ich mache das jeden Morgen. Herr, ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Also Gott will uns ewiges Leben geben. Deswegen hat er diesen Weg zum Lebensbaum zugeschlossen. Aber er hat einen anderen Weg eröffnet. Und das wollen wir auch heute an diesem Tag noch einmal neu in uns hineinlassen, dass er die Schuld der Menschheit auf seinen eigenen Sohn draufgelegt hat und dass dieser Sohn, davon ist der Kruzifixus, dieser Sohn Gottes, der einzigartig Geborene, die Schuld der Menschheit auf sich genommen hat und ans Kreuz gebracht hat und dass er unseren Tod dort gestorben ist. Und so kann der Paulus sagen, es ist ein unvergängliches Wesen ans Licht gekommen durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und hier sind wir bei der zweiten Spur. Die erste Spur, der Tod ist nichts Natürliches. Die zweite Spur, dieser Christus hat den Tod hinter sich gelassen. Leibhaft hat ihn Gott rausgeholt aus diesem Grab. Ich war 5 Jahre Pfarrer in Oberfranken und als ich mich verabschiedet habe vom Kirchenvorstand, da war mir das Herz ein bisschen schwer. Wie geht denn die Arbeit weiter? Und wer kommt als Nächster? Und da kam der Vorsitzende, also der Vertrauensmann, auf mich zu und sagte: Herr Pfarrer, darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wir wissen, welche Frage wir stellen, wenn ein Bewerber kommt. Oder wurde ich neugierig? Ich sage: Herr Bunzmann, mittlerweile habe ich ihn beerdigt. Was wollen Sie denn fragen? Und er sagte: Das ist doch ganz klar. War das Grab leer oder nicht? Diese Frage, war das Grab leer? Das reicht. Ich sage: Da haben Sie allerdings alles aufeinander gebracht. Darum geht's. Glaubst du das? Als ich Theologie studiert habe, habe ich es nicht geglaubt. Aber dann bin ich zum Glauben gebracht worden durch Billy Graham. Und seitdem kann ich es glauben. Nicht, weil ich hier einen großen Kraftakt meiner Seele aufbringe, als Geschenk. Wunderbar. Also das ist die zweite Spur. Vielleicht sollte ich ein paar Sätze noch sagen, weil da so viele unterschiedliche Auffassungen kursieren, wie das denn so ist, wenn ein Christ stirbt. Heute an diesem Tag wollen wir nicht nur gedenken, wir wollen als Christen den Tod ins Visier nehmen, den von Christus besiegten Tod. Wie ist das denn, wenn wir unseren letzten Atemzug machen? Der Leib kann die Seele nicht mehr halten und den Geist. Leib, Seele, Geist, das ist doch unser christliches Menschenbild. Und dann gibt es ein Totenreich. Und wer das etwas näher kennenlernen will, der muss mal Lukas 16 lesen. Jesus erzählt davon. Da gibt es 2 Warteräume. Der reiche Mann war in dem einen Raum, der arme Lazarus war im anderen. Und interessanterweise, die können, und das kann man in diesem reichen Mann ja ablesen, die können ja denken, die können ja fühlen, die können sich sogar erinnern. Von wegen alles aus mit dem Tod. Wer das meint, der liegt aber sehr schief. Nein! Alle versammeln sich in diesem Totenreich, in 2 Warteräumen. Und sie versammeln sich nicht als Seele, sie versammeln sich als Leib. Da gibt es einen Totenleib. Und wer die Offenbarung kennt, der weiß ja, dass die Toten stehen vor dem Thron. Stehen, also müssen sie Beine haben. Also von wegen Seelenschlaf und all diesen komischen Vorstellungen, die auch die Zeugen Jehovas und andere entwickeln, da ist keine Rede in der Bibel. Es gibt einen toten Leib. Und der Mensch kann denken, fühlen, sich erinnern, aber eins kann er nicht, er kann sich nicht bekehren. Warum? Weil, ja, warum nicht? Weil es im Totenreich keine Zeit mehr gibt. Bekehren kannst du dich nur, wenn du Zeit hast. Aber wir leben denn in einer anderen, neuen Dimension, ohne Zeit, ohne Raum. Also gibt es keine Veränderung. Wer also hofft, dass er im Totenreich sich noch irgendwie zu Christus hinwenden kann, der ist schief gewickelt. Und dann kommen die Schlaumeier und sagen: Ja, Jesus war doch selbst im Totenreich und hat dort gepredigt. Das stimmt gar nicht. Im griechischen Urtext heißt es deutlich, dass er dort als Herold erscheint vor den Geistern, die zur Zeit Noahs lebten. Das waren die gefallenen Engel. Denen hat er gesagt, was jetzt Sache ist, dass er jetzt der unbeschränkte Herr und König über die sichtbare und unsichtbare Welt ist und dass sie ihn jetzt anbeten müssen, diese gefallenen Geister. Da hat er nicht evangelisiert. Also vielleicht noch einen anderen Gedanken, weil darüber ja auch viel Nachdenklichkeit herrscht und viel Spekulation. Wenn die Wartezeit zu Ende ist, wann ist die zu Ende? Wenn Christus wiederkommt. Wenn Christus wiederkommt, ist alles Warten zu Ende. Wobei Warten natürlich in Strichel steht, denn es gibt dann sowieso keine Zeit mehr. Aber wenn Christus kommt, dann erscheinen die Menschen vor ihm. Und die, die im Warteraum des Lebens, im Warteraum der Hoffnung gewartet haben, was ist mit denen? Und jetzt sind wir im Zentrum der christlichen Hoffnung. Die werden angetan mit einem neuen Leib. Und wer Römer 8 kennt, Römerbrief Kapitel 8, das ist ja ein Jubelkapitel. Ich kann das immer nur wieder staunend lesen und mein Herz erheben. Wenn ich das lese, sind die Leiden dieser Zeit nicht vergleichbar der Herrlichkeit, die an uns sollte offenbart werden. Bist du ein Kind, dann bist du ein Erbe. Und du erbst das Gleiche wie Christus. Christus hat einen neuen Leib geerbt und wir auch. Einen Herrlichkeitsleib. Ohne Krankheit drin, ohne Kraftlosigkeit, ohne Schwachheit, vor allen Dingen ohne Sünde. Ist das nicht schön, gerade für uns Ältere? Ich werde im nächsten Jahr 75. Irgendwie merkt man schon auch, dass man nicht mehr der Jüngste ist. Neulich wollte ich nochmal einen Wettlauf machen mit unserer jüngsten Tochter. Nach 50 Metern habe ich aufgegeben. Keine Chance mehr. Ja, die ist 10 Meter mir vorausgesprintet. Ja, habe ich doch gemerkt. Die alten Knochen, die geben es doch nicht mehr so her. Aber dann dieser neue Leib. Liebe Brüder und Schwestern, 1. Korinther 15, was da alles steht, der ist vom Heiligen Geist konstruiert. Da ist keine Schwachheit mehr drin. Wir können die Schönheit Gottes dann sehen. Mit diesen Augen können wir die Schönheit nicht sehen. Da würden wir sofort vergehen. Ohne Tod, ohne Sünde, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann mir nicht eine Minute ohne Sünde vorstellen, weil wir einfach in diesem sündhaften Leib drinstecken, mit diesen vielen Negativismen, die da in der Seele hin und her marschieren. Ohne Sünde, ohne Teufel, ohne Verführung. Was wird das sein? Das ist doch christliche Hoffnung. Und von dieser Hoffnung spricht der Petrus hier so wunderbar. So, jetzt habe ich noch gut 5 Minuten. Aber die brauche ich nämlich. Ich möchte nämlich 2 Dinge noch vorlesen. Einmal habe ich mir vorhin so dieses kleine Glaubensbekenntnis noch ausgedruckt, was man Martin Luther zuschreibt, aber es ist nicht ganz sicher, ob er es wirklich gesagt hat. Aber es ist so doll, es ist wirklich doll. Es ist glaubensstärkend. Mir ist es bisher, sagt er da, wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, dann ist aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängt, das mache ich nicht. Ich hänge mich an den Hals, Fuß Christi, wie die Sünderin, auch wenn ich noch schlechter bin als sie. Ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht Christus zum Vater, dieses Anhängsel muss auch noch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Ist das nicht schön? Ob das nur von Luther ist oder nicht, ist mir völlig wurscht. Es ist einfach Inbegriff der Hoffnung. Wir hängen uns an Christus und Christus zieht uns durch. So will ich selber sterben, indem ich mich nochmal neu an Christus hänge. Hoffentlich kann ich das bewusst nochmal machen. Spurgeon hat ja so schöne Auslegung von Psalm 23, ob ich schon wanderte durch das Tal der Todesschatten, heißt das ja wörtlich. Und da sagt er, Bist du eigentlich schon mal gebissen worden? Vom Schatten eines Hundes? Nee. Ein Schatten kann nicht beißen. Und hier, sagt Spörtchen, wird doch deutlich ausgedrückt, du musst durch das Tal der Todesschatten. Es wird dunkel, kurze Zeit. Es legt sich ein Schatten über dich, aber er wird dich nicht behelligen. Auf der anderen Seite wartet Christus auf dich. Wenn du ihm hier zu Lebzeiten vertraust, er ist treu, so wie wir es vorhin gesungen haben. Er lässt dich nicht im Stich. So, und das, was ich dann noch gerne weiter sagen möchte, das ist ein ganz frisches Erlebnis. Wir haben ja im Gemeindehilfsbund 850 Mitglieder und Freunde. Einer davon ist der Sigi Harden in Hamburg, ein Blumengroßhändler. Ich habe ihn jetzt schon mehrmals besucht. Er leidet an ALS. Wissen Sie, was das ist? Das ist fortschreitender Muskelschwund. Und er hat mir einen Brief geschrieben. Und er sagt, Joachim, bei der letzten Untersuchung wurde mir klipp und klar gesagt, dass ich nicht mehr lange leben werde. Es wurde mir gesagt, dass die Muskellähmung dann die Lunge und alles erfasst und dass ich ersticken werde. Aber weißt du was? Ich habe keine Angst. Ich weiß, am anderen Ufer wartet Christus auf mich. Und ich schreibe dir das jetzt, damit ich dir Hoffnung vermittle. Für deinen eigenen Tod. Ich bin getrost. Er ist so waschechter Lutheraner. Und er sagte, ich bin getauft. Und ich habe im Abendmahl nochmal die volle Gewissheit der Gemeinschaft mit Christus. Und er wird mich durchziehen. Liebe Brüder und Schwestern, das wünsche ich uns allen. Diese Gewissheit, die kann eine Predigt nicht vermitteln. Aber der Heilige Geist, der kann uns diese wunderbare Gewissheit auf die Auferstehung, auf die Verwandlung und auf den Herrlichkeitsleib, auf das göttliche Erbe vermitteln und schenken. Und dann sind wir genau dort, wo Paulus war, im Philipperbrief. Philipper 3, Vers 20, 21. Wir warten auf Christus, sagt er dort, der unseren nichtigen Leib verklären wird und sich seinem Leib ähnlich machen wird. Und dort werden wir unsere himmlische Staatsbürgerschaft antreten. Ist jetzt so ein bisschen mit meinen Worten. Aber das ist lebendige Hoffnung. Und die wünsche ich uns allen. Amen.